Es ist fast Viertel nach. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit noch. Aber Römer 7, in dem Römerbrief geht es ja darum, dass ein Mensch nicht mehr dem Gesetz verpflichtet wird. Wenn er gestorben ist, ja gut, wenn man verstorben ist, dann muss man natürlich nicht das Gesetz halten. Aber hier ist es, ihr seid gestorben, ihr seid mit Christus gestorben und obwohl das Gesetz noch existiert, hat es keinen Anspruch auf euch. Das ist die Lehre, das ist die Pointe in dem Römerbrief und doch finden wir da Informationen. Wisst ihr nicht, Brüder, Vers 1, Römer 7, Vers 1, denn ich rede ja mit Gesetzeskündigen, dass das Gesetz so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Aber nur so lange, wie er lebt. Denn, und hier ist ein Beispiel, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Was wusste er denn nicht von der Ehescheidung? Er wusste davon, aber er hat es nicht erwähnt. Solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Und manche würden sagen, ja, aber wenn er eine andere heiratet, dann kann die Frau ihn nicht wieder heiraten. Zumindest nach der Bibel ist es so. Man darf nicht, nachdem ein der Partner verheiratet war, wieder den Geschiedenen heiraten. Das steht in 5. Mose. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also, Brüder und Schwester, also ich habe die Bibel nicht geschrieben, aber natürlich tue ich mich manchmal mit Dingen schwer, die in der Bibel stehen. Das ist nicht einfach. Und wenn wir in 1. Korinther lesen, dass es hilfreich ist, dass Menschen heiraten, damit sie nicht so ein großes Problem haben auf dem sexuellen Gebiet, das würde aber heißen, diese Leute aber müssen irgendwie anders damit zurechtkommen. Durch Keuschheit und Geduld und Gottes Gnade. Und tatsächlich halten sich manche Menschen an dieser Ansicht. Ich kenne eine Frau, die eine schwere Ehe hatte. Die Frau lebte in der Nähe von Washington D.C. Der Mann war oft betrunken und ich glaube, hat sie auch, er war gewaltsam. Und ich weiß nicht die Details. Ich glaube, dass er sich von ihr hat scheiden lassen. Aber auf jeden Fall hat sie nicht geheiratet. Sie hatte Kinder. Ich kannte sie viele Jahre lang. Und sie hat in der Zeit nicht geheiratet. Und dann verstarb ihr Mann. Und da war ein Cowboy in einer Gemeinde. So ein großer Bursche. Der hatte immer wir nennen das 10-Gallon-Hut, also 40-Liter-Hut. Und dieser Joe. Aber er liebte den Herrn. Und diese beide haben sich verliebt und haben geheiratet. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schätze so 15 Jahre oder so waren sie verheiratet, bis Joe dann zum Herrn gegangen ist. Und jetzt ist Barbara sie ist über 90, fährt immer noch in Washington D.C. So hat sie sich verhalten. Ich werde dazu nicht viel sagen. Ich hab schon. Lasst uns jetzt 1. Korinther 7 aufschlagen. 1. Korinther 7. Ihr könnt dann die Notizen, die hier stehen, später, wenn ihr wollt, lesen. die sind nicht inspiriert. Das sind einfach meine Gedanken, als ich die Stellen gelesen habe und ich versucht habe zu verstehen, was die Schlüsselworte, die Schlüsselbegriffe zu bedeuten haben. Sie ist an ihrem Mann nicht gebunden, heißt es auf Deutsch. Das Wort in der griechischen Sprache ist Deo. Und ich habe da, wenn es mehrere Auslegungsmöglichkeiten gibt, ein oder zwei genannt. Aber dann, wenn ihr Mann stirbt, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Katargeo. Durch den Tod ist sie nicht mehr vor Gott in einem Ehestand, in dem Stand der Ehe, sondern sie, und die Anwendung ist, dass man frei ist von dem Gesetz, das einen bindet. Und das ist das Wort Eleutheros. Die Verbindlichkeit der Ehe ist damit vorbei. Durch den Tod des Mannes ist die Verbindlichkeit des Ehebunds vorbei. Offensichtlich aus der Sicht Paulus und offensichtlich aus der Sicht des Heiligen Geistes ist das der Fall. Nun, wir kommen aber zu 1. Korinther 7 und also anhand von diesem Kapitel aber bekommt man manchmal einen anderen Eindruck oder Menschen legen es zumindest so aus. Und gute Menschen übrigens, es ist nicht einfach, du findest so viele Ansichten, fast wie es Prediger gibt, aber ich möchte, dass wir vielleicht schnell durch dieses Kapitel gehen und sehen, welche Gruppen von Versen es in diesem Kapitel gibt. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Und damit man nicht den falschen Eindruck hat, das heißt nicht berühren, okay? Du hast mich berührt. Wobei, also wir wollen uns nicht lustig machen darüber. Natürlich hat Gott uns gemacht, sodass die Berührung, ob zufällig oder geplant, ob sündhaft oder nicht, dass der Mensch das angenehm findet, wenn es gewollt ist. Und weil die Menschen vielleicht gedacht haben, wir sind für die Sexualität geschaffen, der Bauch wurde für Essen gemacht und der Mensch wurde anscheinend für diese Art von Aktivität geschaffen, dann wäre es vielleicht nicht angebracht, wäre es vielleicht nicht gut, wenn ein Mensch darauf verzichtet. Das heißt, es wäre verkehrt, wenn ein Mensch nicht heiratet. Und vielleicht haben Sie die Frage so gestellt. Paulus, ist es vielleicht verkehrt, wenn ein Mensch nicht heiratet? Wenn ein Mensch keine Frau berührt? Und er sagte, es ist gut, wenn ein Mensch keine Frau berührt, das heißt, nicht mit einer Frau intim ist. Es ist nicht falsch oder verkehrt, wenn ein Mensch ledig bleibt, das ist nicht verkehrt. Aber um Unzucht zu vermeiden, Vers 2, soll jeder, also in Klammern, soll jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Er wird in diesem Zusammenhang erklären, das ist nicht zwingend, das ist ja kein Gesetz, jeder Mann muss heiraten, jede Frau muss heiraten, sondern um Unzucht zu vermeiden, ist das auf jeden Fall eine Lösung, dass verheiratete Menschen sexuell aktiv sein dürfen in der Ehe. Nicht nur dürfen, wie wir sehen werden. Also Vers 1, das Thema in Frage, ist die Ehelosigkeit ein Problem? Geht es in Ordnung, wenn ein Mann nie intim ist, nie heiratet oder muss man doch heiraten? Und die Antwort ist, die Ehelosigkeit ist nicht das Problem, sondern die Unzucht ist ein Problem. Und jetzt in den Versen 3 bis 5, Innerhalb der Ehe ist die Intimität nicht nur erlaubt, sondern sogar befohlen. Das heißt eheliche Pflicht sogar. Also junge Menschen können sich nicht vorstellen, was, man redet doch von Pflicht, ein Vorrecht oder, ja, aber Verzicht darauf kann zum Problem werden. Ja, Verzicht muss eine geplante Ausnahme sein. Ich lese jetzt die Verse. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, verpflichtet ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Und dies ist eine, es gibt, im Sozialamt spricht man von der Mitwirkungspflicht, glaube ich. Also die Ausländer müssen ihre Papiere vorlegen. Sie sind verpflichtet, mit dem Staat zusammen zu arbeiten. Und in der Ehe gibt es eine Mitwirkungspflicht. Es gibt eine Pflicht, denn Menschen haben Appetit nach der Berührung, nach der Nähe. Und wenn sie das von ihrem Ehepartner nicht bekommen, dann könnte es ihnen zum Verhängnis werden, wenn eine andere Person dazu bereitwillig wäre. Und Paulus sagt, um das zu vermeiden, erfüllt eure Pflichten. Und es ist nicht immer die passende Zeit für manche, aber Gott sagt, das sollten wir, die jeweilige Person, nicht entscheiden, sondern man sollte sich der anderen Person anpassen. Und jetzt in den Versen 6 bis 8. Ehelosigkeit hat ihre Vorteile. Ist wirklich so. In den Versen 6 bis 8, das sage ich aber aus Nachsicht und nicht aus Befehl, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich. Okay, was er gerade gesagt hat, dass jeder einen Ehemann und jede eine Ehefrau haben sollte, das sagt Paulus aus Nachsicht. Er möchte nachsichtig sein. Okay, ihr braucht das, die Leute, die das brauchen, sollen es auch haben. Ich meine jetzt die Ehe, der Ehestand. Er sagte, ich sage das aus Nachsicht, aber nicht als Befehl. Also nicht, dass ihr das machen müsst, dass ihr verpflichtet seid zu heiraten. Das wird er auch in anderen Versen deutlicher zum Ausdruck bringen oder zumindest wiederholt sagen. Denn ich wollte, sagte er, okay, ich sage das, weil es euch gewährt ist. Ihr habt Erlaubnis dazu. Aber ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Das heißt, Paulus war unverheiratet. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, Charisma. Am Sonntag habe ich erwähnt, dass die Ehelosigkeit eine mögliche Gnadengabe ist. Jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Also wenn das deine Gabe ist oder zumindest dein jetziger Zustand, dann hadere bitte nicht mit Gott darüber, sondern siehe es als Gnadengabe von Gott. Und wir haben gerade gesungen, du bist immer gut, unbeschreiblich gut. Gott ist gut. Und die eine Person, der eine hat diese Gnadengabe, der eine so, der andere so. Das heißt, ein Mensch hat die Gnadengabe, nicht heiraten zu müssen, also nicht in der Ehe leben zu müssen. Er kann Gott dienen in Reinheit und glücklich und zufrieden, obwohl er nicht verheiratet ist. Und der andere hat eine andere Gnadengabe. Deshalb habe ich am Sonntag gesagt, es gibt die 19. Gnadengaben. Und dann gibt es in 1. Korinther 7, Nummer 20. Und wenn wir es so lesen, der eine so, der andere so, wären das Nummer 20 und 21. Gnadengaben. Also. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen. Nun ist die Frage natürlich, heißt ledig auch geschieden? Oder ist das die Leute, die noch nicht verheiratet waren oder deren, also bei den Witwen natürlich, ledigen würden sowohl die Jungfrauen als auch die jungen Männer sein. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Es ist gut für sie, wenn sie so bleiben wie ich. Na Gott, das darf vielleicht für dich gut sein, aber für mich ist es keineswegs gut, nicht zu heiraten. Nee, Moment, der Heilige Geist sagt, es ist gut für sie. Paulus sagt, das ist meine Meinung, aber Gott erlaubt, dass das geschrieben wird. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Aber, okay, Verse 6 bis 8, es gibt Vorteile. Es ist gut für dich, wenn du so bleibst, wie Paulus es war, also unverheiratet. Aber es kann eine Schwierigkeit mit sich bringen, wenn sie sich aber nicht enthalten können. Das hatten wir vorher, Unenthaltsamkeit am Ende von Vers 5. Und Vers 2, um aber Unzucht zu vermeiden. Okay. Vers 9. Ehelosigkeit kann für manche auch eine Schwierigkeit sein. Übrigens aber ist das keine Entschuldigung oder keine Ausrede für die sexuelle Sünde, für die Unenthaltsamkeit. Gott wird nicht sagen, ach, du hattest eine Ausrede, du warst nicht verheiratet, also gut, die Unzucht war okay. Nein. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie einfach freien Verkehr haben. Nein, sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. In Glut geraten. Okay, also natürlich gibt es dieses brennende Verlangen. Und in dem Buch Hohelied ist die Rede von der kleinen Schwester. Und das ist eine interessante Stelle. Die Geschwister fühlen sich verpflichtet, auf die Reinheit der kleinen Schwester aufzupassen. Ist sie eine Tür, also ist sie offen für Übergriffe, könnte man fast sagen, muss man sie in Schutz nehmen. Ist sie aber eine Wall, eine Mauer, und das ist richtig so, ein Mädchen soll wie eine Mauer sein, nicht wie eine Tür. Und okay, aber es heißt, weckt die Liebe nicht, bis sie bereit ist. Man soll die Liebe nicht vorzeitig wecken. Übrigens, Eltern, versucht, also bitte achtet darauf, dass die kleinen Kinder nicht irgendwie so in den frühen Jahren sich verlieben auf einer Kinderfreizeit für 8- bis 12-Jährige oder sogar davor. Wir haben sogar gesehen, dass in der Schule oder im Kindergarten so eine Scheinehe durchgeführt wurde. Nee, das ist was ganz Heiliges und Besonderes. Und man soll nicht ein Stück seines Herzens überall abgeben und hinterlassen. In 1. Timotheus 3 heißt es, dass der Älteste eine Frau Mann sein soll. Ein Mann einer Frau. Natürlich denken wir dann sofort an den Ehebruch oder die Unzucht und so weiter. Aber Gott möchte, dass er auch in seinen Gedanken einer Frau gewidmet ist. Und helft den Kindern. In meiner Kindheit, in meiner Jugend wurde dazu ermutigt, dass man viel datet. Dating. D-A-T-I-N-G, okay, und das heißt einfach, sich verabreden und etwas gemeinsam unternehmen. Es muss ja nichts Schlimmes heißen, aber es ist so ein Stell-Dich-Ein oder ein sich kennenlernen. Leider aber ist es nicht mehr einfach harmlos. Es ist nicht, dass ein Mann zu der Familie einer Frau geht und sagt zu dem Vater, dürfte ich mich hinsetzen auf die Bank vor eurem Haus und mich unterhalten mit deiner Tochter. In Anwesenheit der Familie. Die Familie ist im Haus, aber man ist da und unterhält sich. Ja. Als meine Großeltern zur Schule gingen, gab es eine Mädchenschule und eine Jungenschule. Und erst danach hat es dann gemischte Schulen gegeben. Unvorstellbar, nicht? Also, und als meine Großeltern, habe ich Eltern gesagt? Ich meinte Großeltern. Als meine Großeltern klein waren, haben nur die allerwenigsten Autos gehabt. Ich glaube, mein Opa ist 1906 geboren. In seiner Kindheit hat es noch, ja, so gut wie keine Autos gegeben. Mittlerweile aber gibt es Autos und das Auto wurde zum Problem, weil die jungen Menschen sich abkapseln konnten. Sie konnten überall hinfahren und alleine sein. Und das hat zu moralischen Problemen geführt. Und ist es immer noch. Also man sollte sich auf jeden Fall überlegen, ob es weise ist, alleine in einem Auto mit einer anderen Person zusammen zu sein. Und auch für das Zeugnis. Manche Leute werden auf jeden Fall reden, auch wenn nichts passiert. Okay, aber gut, wir sind nur bis zu Vers 9. Ehelosigkeit kann für manche auch eine Schwierigkeit sein. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Kann man Feuer in seinen Gewandbausch nehmen, ohne sich die Kleider zu verbrennen oder ohne sich zu verbrennen? Das ist ja, die Rede ist da von diesem Gebiet. Okay. Dann in den Versen 10 bis 11 gibt es Rat an die Verheirateten. Und wir wollen ja fragen, wer sind dann diese Verheirateten? Ich lese jetzt Vers 10 und 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Also beide Richtungen. Frau nicht den Mann, Mann nicht die Frau. Das sind Gebote Gottes an verheiratete Menschen. Lasst euch nicht scheiden. Habt ihr es aber, bleibt unverheiratet. Oder die andere Möglichkeit wäre, euch zu versöhnen. Vielleicht sagt man, ja, aber wenn der andere heiratet oder die andere heiratet, dann ist die Versöhnung nicht mehr gegeben. Die Möglichkeit gibt es nicht. Dann würde die andere Möglichkeit zum Trage kommen. Bleibe sie unverheiratet. Ja, denn hier hat Paulus nicht von einer dritten Möglichkeit gesprochen. Okay. Gilt das dann allen Menschen? Ich denke, dass wenn wir dann zu den nächsten Versen gehen, werden wir dann Klarheit bekommen über Vers 10 und 11. Denn den übrigen, ach, Moment einmal. Denn er redet weiter von verheirateten Menschen. Verse 9 und 10 sind verheiratet, Entschuldigung, 10 und 11 sind verheiratete Menschen. Das sind die Verheirateten. Und dann in Vers 12 heißt es, den übrigen aber sage ich, aber sie sind auch verheiratet oder lassen sie scheiden. Also ist der Unterschied zwischen dem geistlichen Zustand dieser Menschen. In Vers 10 und 11 haben wir Gläubige, die mit Gläubigen verheiratet sind. Und in Verse 12 und folgend haben wir eine Ehe, wo nur eine der beiden Personen gläubig ist. Okay? Nun, wo ich das behauptet habe, lesen wir es noch einmal und ich lese dann weiter ab Vers 12. Aber ich lese jetzt wiederum Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Also jetzt gibt, okay, was Paulus hiermit sagen will. Jesus, der Herr Jesus Christus hat während seines Dienstes auf Erden sich dazu geäußert. Das ist das, was wir in Vers 10 und 11 finden. Und jetzt, ich will nicht sagen, Paulus lehnt sich zum Fenster aus, aber jetzt ergänzt Paulus diese Lehre durch weiteres und er sagt, ich berufe mich nicht aber auf die Lehre Jesu auf Erden. Am Ende wird er sagen, aber das hat Autorität. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Das ist jetzt keine Ermutigung dazu, dass ein Gläubiger eine Ungläubige heiratet oder umgekehrt eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann. Aber wenn das schon der Fall ist, sagen wir, es gab zwei Menschen, sie waren nicht Christen und dann bekehrt sich eine der Personen. Ich arbeitete früher mit einem Mann, er war Klavierbauer und ich arbeitete auch kurz da, bis die Leute gesehen haben, ich bin zu teuer für sie. Also ich mache zu viele Dinge kaputt. Es ist besser, ich stimme die Klaviere draußen, als dass ich in der Fabrik arbeite. Aber da war dieser Mann, den ich kennengelernt habe, und er sagte, so ein Mist. Er sagte, kaum hatte ich meine Frau geheiratet und sie hat sich bekehrt. Und er war so entsetzt darüber, dass er, Ungläubiger, jetzt eine gläubige Frau hat. Okay, aber er war bereit, bei ihr zu bleiben. Und also den übrigen aber sage ich, bleib bei dem, okay? Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, wie in der Geschichte, die ich gerade geschildert habe, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, interessanterweise. Das heißt nicht, dass er errettet ist, aber Heiligung ist eine Absonderung. Er hat ein besonderes Vorrecht, eine besondere Möglichkeit. Es ist ganz anders, als wenn man in einer total nicht-christlichen Ehe wäre. Er hat die Möglichkeit, seine Frau zu beobachten und ja, seine Chancen menschlich gesehen stehen besser als in einer anderen Situation. Also er ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Und auch wieder, es ist eine schwierige Stelle, aber dass die Kinder eine besondere Gnade haben, mindestens einen gläubigen Elternteil zu haben. Wenn sich aber, okay, und jetzt, das war die Situation, wo die Person bereit ist, bei den Gläubigen zu bleiben. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Und jetzt kommt das Schwierige. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und das ist der Grund, warum ich diese andere Tabelle vorbereitet habe, weil es mir wichtig war, kann ich vielleicht eine Parallelstelle finden, die mir darüber aufklären würde, was das zu bedeuten hat. Und die Antwort, die ich euch gebe, ist nein. Es gibt das Wort an anderen Stellen, aber die Stellen helfen nicht, soweit ich es erkennen kann. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Okay, es gibt eine gewisse Unverbundenheit. Aber die Frage ist, wozu unverbunden? Unverbunden, also nicht mehr gebunden, das heißt, ich darf heiraten? Oder nicht gebunden, ich muss die Ehe, die der andere nicht will, ich muss diese Ehe nicht erzwingen. Am Ende von Vers 15 steht, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Manche würden sagen, ja, Gott will nicht, dass du unzufrieden bist, dass es dir in deiner Person, in deinem Gemüt fehlen würde an Frieden. Aber nee, Moment, in diesem Zusammenhang denke ich, ist diese Erklärung besser. Du hast zwei Leute, einer ist Christ, die andere ist nicht Christ. Und sie sagt, ich halte es mit dem Christ nicht aus. Ich lasse mich scheiden. Oh nein! Man packt die Frau und sagt, ich werde dich dazu zwingen, bei mir zu bleiben. Nee, Paulus sagt, lass sie gehen. Also Gott möchte Frieden und das ist nicht Frieden. So scheide er sich oder scheide sie sich, aber scheide er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Du bist nicht gebunden, ihr nachzujagen oder in sein Haus einzubrechen. Hier bin ich wieder, du kriegst mich nicht los. Nein, in Frieden hat Gott uns berufen. Und dann heißt es, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Und ich denke, in diesem Zusammenhang will Gott sagen, die Chancen stehen besser, okay, erstens, wenn du da bleibst, wenn der andere dazu bereit ist. Du wirst möglicherweise diese Person doch für den Herrn gewinnen. Und deshalb bleib bei ihm oder bleib bei ihr. Oder die andere Möglichkeit ist, du bist nicht gebunden, eine ungewollte Ehe zu erzwingen und dadurch, dass du milde bist und friedlich bist, könnte das doch eine schöne, positive Hinterwirkung nachlassen. Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Also du lässt sie gehen und sie sagt, wow, liebt er mich nicht? Doch, der war von Tränen überströmt. Er ist immer noch nett zu mir. Er versorgt meine Kinder. Er hilft mir, also er ist nett. Aber er zwingt es nicht. Vielleicht gibt es doch etwas Gutes an dem Christsein. Das sind mögliche Auslegungen und ich werde da anhalten.